Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht vom 23.03.2004.
Ja. Perfekt. Ist das deiner? Ich glaube. Ich habe nämlich so einen ähnlichen. Ja, ja. Liebe Freunde, wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit Dantes göttlicher Komödie und haben das letzte Mal versucht, das zusammenzuschauen, ein bisschen seine Schilderung der sogenannten Unterwelt, in die er hinabsteigt zuerst, das zusammenzuschauen mit den Schilderungen Rudolf Steiners, die er gibt, von den seelischen Schichtungen, möchte ich sagen, des Erdinneren. Also wir haben tief ins Erdinnere hineingeblickt, aber nicht eben in Form einer äußeren geologischen Betrachtung, sondern in einer Art Seelengeologie, wenn Sie so wollen. Und wir haben da gefunden, seelische Kräfte, die eigentlich gar nicht so sehr zu den positiven seelischen Kräften zählen, sondern das Erdinnere ist in gewisser Weise eben auch der Raum, wo sich gerade niederste Seelenkräfte sammeln und ablagern. Und die werden im Laufe der Erdentwicklung eigentlich immer mehr. Wir haben so diesen Abstieg hinunter bis in die Eishölle, die Dante schildert, beschrieben. Die Eishölle, das ist also eigentlich die Wohnstätte Arimans, wenn Sie so wollen. Also Ariman wirkt eigentlich aus dem Zentrum der Erde heraus. Dort ist sein eigentliches Reich, also aus der Tiefe der Erde greift er herauf. Man muss vielleicht dazu sagen, das haben wir das letzte Mal weniger besprochen, dass das natürlich nicht die einzigen seelischen Kräfte sind, diese negativen Kräfte, die mit der Erde verbunden sind, sondern es gibt sehr wohl auch positive Kräfte. Und im Seelischen, im Geistigen ist es ja so, dass sehr wohl sehr unterschiedliche Kräfte an einem und demselben Ort sich befinden können und von dort aus wirken können, ohne sich zu stören dabei. Also es ist nicht so wie Gegenstände, die nur nebeneinander sein können. Im Seelischen ist alles ineinander eigentlich. Und zum Beispiel schildert Rudolf Steiner an anderer Stelle, dass das Zentrum der Erde zugleich auch, wenn man so will, der seelische Ort ist, von dem der Planetengeist im positiven Sinne auswirkt. Also der Erdgeist, wenn Sie so wollen, wirkt also auch von dort. Und wenn Sie dazu nehmen, dass sich der Christus mit dem Mysterium von Golgatha mit der Erde verbunden hat, dann hat er sich gerade eben mit diesen Erdentiefen verbunden. Also es ist die Christuskraft auch da drinnen. Also es sind sehr verschiedene Aspekte, die zu schildern sind.
Darf ich da schnell was
ja,
fragen?
Bitte. Ja, natürlich.
Christus ist doch bis ins Innerste.
Richtig.
Und mir kommt vor, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, dass er die Toten heraufgeführt hat.
Naja, es heraufgeführt, man muss überhaupt einmal eines sagen, dieses unterirdische Reich, also die Unterwelt, wie sie eben auch die Griechen schildern, es ist nicht ganz richtig, dass wirklich in dem Sinn die Toten dort sind, oder über längere Zeit zumindest dort sind. Sie können in dieses Gebiet kurz hineinkommen, aber es ist eigentlich der Ort, in dem sich die Wesensglieder, die das Ich umhüllen, in diesen Wesensgliedern des Menschen befinden sich eben, wenn man so will, Bestandteile, die fähig sind, sich in die geistige Welt zu erheben, die man mitnehmen kann in die geistige Welt. Also zum Beispiel im Seelischen hat man Kräfte, die so geläutert bereit sind, die so rein sind, dass man sie teilweise mitnehmen kann im Aufstieg nach dem Tod in die geistige Welt hinauf. Es gibt aber auch einen, naja, meistens noch viel größeren Teil, der ganz mit dem äußeren irdischen Dasein verbunden ist, der mit den sinnlichen Kräften, sogar mit den untersinnlichen Kräften verbunden ist. Und diese Teile sammeln sich in den Erdentiefen. Das heißt, man hat es in den Erdentiefen eigentlich zu tun mit den Resten unserer Wesensglieder, die aber wesenhaft auftreten dort. Nicht, weil es ist nicht so, dass wenn etwa von einem Astralleib des Menschen jetzt etwas zurückbleibt, ein gar nicht so kleiner Teil zurückbleibt, dass das sozusagen irgendeine seelische Wolke oder sowas ist, sondern sie erscheint selber wesenhaft. Es ist aber nicht das Ich des Toten dabei. Das Ich des Toten geht geht seinen Weg durch die geistige Welt, die also mit den Planetensphären auch zusammenhängt, und steigt dort auf. Aber er lässt einen großen Teil seiner Wesensglieder zurück in den Erdentiefen, und das bildet eigentlich gerade, möchte ich sagen, die seelische Schwerkraft, die uns wieder dann irgendwann zurückführt zu einer neuen Inkarnation, weil wir eigentlich wissen, da unten ist etwas, was durch uns verunstaltet wurde, könnte man sagen, was durch uns negative Kräfte eigentlich hereingebracht hat in dieses irdische Dasein und was nur wir wieder auflösen können. Und wir versuchen in der nächsten Inkarnation diese Kräfte zu läutern, diese Kräfte zu verwandeln. Ich meine, was nach, bitte.
Aber das Kamaloka ist wieder was anderes.
Das Kamaloka ist wieder etwas, das Kamaloka hat mit dem nichts zu tun, nein, das ist richtig. Im Kamaloka werden auch Teile der Wesensglieder geläutert, aber da kann man dann eben einen Teil mitnehmen davon, durch die Läuterung. Es ist so, dass also vor allem mit den Erdentiefen sind vor allem verbunden alles das, was dem Arimanischen sehr stark verfallen ist. Das hat einen besonderen Bezug zu den Erdentiefen. Das Luziferische wird dann vor allem im Kamaloka abgestreift. Teilweise auch verwandelt, aber auch hauptsächlich noch abgesteift. Das heißt, wir haben also einerseits das Unterirdische, das also Seelenkräfte enthält, die ganz vom Arimanischen erfasst sind. Und die schichten sich also in der Erde so, dass je tiefer es in die Erde hineingeht, umso stärker sind sie dem Arimanischen verfallen. Und dann haben wir um die Erde herum bis zur Mondensphäre etwa eine Schicht, wo alle die Seelenkräfte abgelegt werden, die mit dem Luziferischen zu tun haben. Und das Ich, eben, wenn es, also die Individualität des Menschen, wenn es nach dem Tod seinen Weg macht, geht eigentlich seinen Weg also durch diese Kamaloka-Sphäre, steigt also auf, steigt aber eigentlich nicht wirklich in die Erdentiefen ab. Zumindest in unserer Zeit noch nicht. Es besteht die Gefahr, dass es in Zukunft mehr Seelen geben wird, die wirklich zumindest eine Zeit lang gefesselt sind, auch an diese arimanischen Erdentiefen, und die erst dann langsam, mühsam den Aufstieg durchs Kamaloka hinauf und überhaupt in die geistige Welt schaffen nach dem Tod. Was Ahriman erreichen will, ist ja eigentlich, dass er Menschenseelen eigentlich bleibend fesselt an diese Erdentiefen, also an die seelisch-geistigen Kräfte, die mit diesen Erdentiefen verbunden sind. Das heißt, er möchte eigentlich, dass die Menschen nach dem Tod überhaupt nicht mehr den Aufstieg durch die geistige Welt machen, sondern dass sie eben immer mehr in seine Welt hineinkommen. Und dann würde das Ich des Menschen also auch da hineinkommen. Dann wäre sozusagen der Tote wirklich in seinem Wesenskern auch da unten. Das ist er heute im Allgemeinen noch nicht. Vielleicht streift er so die erste Schicht ein bisschen, und es kann eine gewisse Zwischenzeit geben, wo er so in den obersten Schichten dieser arimanischen Seelensphäre weilt. Aber das wird stärker werden. Das wird vor allem dann stärker werden, wenn das passiert, wovon wir auch das letzte Mal gesprochen haben, dass nämlich jetzt ab dem Zeitalter der Bewusstseinsseele erst so richtig beginnt die Möglichkeit für den Menschen, sich bewusst für das Böse auch zu entscheiden. Bis daher war es eben so, dass das menschliche Ich ist halt einfach zu schwach, der Verführung zu widerstehen, verfällt ihr der luziferischen, der arimanischen Verführung und wird dadurch schuldig. Aber das ist noch nicht ein ganz freiwilliger, bewusster, klarer Entschluss, ich will den Weg des Bösen gehen. Das ist eigentlich etwas, was jetzt langsam neu in die Entwicklung hineinkommt, dass der Mensch eigentlich immer mehr vor die Alternative gestellt ist, welchen Weg wähle ich. Und wenn er bewusst den Weg des Bösen, also des Arimanischen eigentlich, wählt, dann verbindet er sich bewusst mit diesen arimanischen Tiefen und er geht dann oder will dann einen anderen Weg gehen, als eigentlich für die Menschheitsentwicklung vorgesehen ist. Er will also eigentlich auf die Menschwerdung im eigentlichen Sinn verzichten und etwas anderes werden. Er will also selber so eine Art arimanisches Wesen werden. Und diese Menschen, die dadurch auch eben gewisse schwarzmagische Kräfte sich sich erwerben, wodurch sie dann etwa die Massen beeinflussen können, sehr gut. Diese Menschen verbinden sich mit den Erdentiefen. Es ist auch noch immer lange, lange noch nicht so, dass das ein Weg ist, aus dem es keine Rückkehr gibt. Es wird noch lange, lange die Möglichkeit der Umkehr geben. Aber es beginnt eben jetzt, dass sich Menschen also sehr dezidiert damit verbinden, mit diesen Tiefen. Und also einen anderen Weg als den menschlichen gehen eigentlich. Ein Weg, der verbunden ist mit durchaus sehr viel Macht, die man sich erwirbt damit. Die Fähigkeit, sehr vieles zu beeinflussen, aber eben zu beeinflussen nicht im Sinne der eigentlichen geistigen Entwicklung, die der Menschheit angemessen ist. Und das ist so ein gewisses Gegenbild, das da langsam entsteht. Wir haben davon gesprochen, die Menschheit geht einer Zukunft entgegen, in der es einmal aufhören wird mit den wiederholten Erdenleben. Also es wird eine Zeit kommen, wo der Mensch nicht mehr sich in einem so dichten, stofflichen Körper auf die Erde herabbegeben wird, wie wir das eben jetzt noch haben, und wir haben davon gesprochen, dass das gar nicht so weit weg ist, wenn man das in geschichtlichen Maßstäben nimmt. Also Rudolf Steiner spricht so davon, dass das ab dem 6., 7. Jahrtausend schon beginnen wird, nicht gleich für die ganze Menschheit, aber doch beginnen wird. Äußerlich wird man nicht sehr viel davon merken zunächst. Man wird nur merken, es wird also das Bevölkerungswachstum nicht mehr so stark weitergehen, es wird zurückgehen langsam. Und sonst wird eigentlich nichts Auffälliges äußerlich zu sehen sein. Aber dann werden eben Menschenseelen da sein, die nicht wieder sich in einem stofflichen Körper auf die Erde begeben, sondern die in einem, wenn Sie so wollen, dünneren, ätherischeren Zustand in die Erdennähe herabkommen, wenn Sie so wollen, und von da aus wirken. So wie das einmal in alter Zeit war, bevor der Mensch das erste Mal die Erde betreten hat, nur jetzt aber mit dem voll entfalteten Selbstbewusstsein, das dabei ist. Es wird aber eben auch eine andere Gruppe von Menschen geben, von Menschen, die sich entschlossen haben, eigentlich den Weg zum Nichtmenschentum zu gehen, die also einen nichtmenschlichen Weg gehen wollen und die auch in einen Zustand kommen werden, wo sie sich eigentlich nicht mehr in einem physischen Körper auf Erden befinden, wo sie in einer Erdensphäre aber schweben, die jetzt dem Arimanischen zugeordnet ist. Wo sie also durchaus Wirkungen im Irdischen dadurch erzeugen können, aber nicht eben aus einem physischen Körper heraus. Die sich also verbinden werden mit diesen arimanischen Schichten, mit diesen Schichten der Unterwelt sozusagen. Das ist etwas, was zusammenhängt auch mit der Scheidung der Geister, von der in der Apokalypse gesprochen wird. Das ist also der Weg, wie das sozusagen weitergeht. Eine Gruppe von Menschen, die langsam das körperliche Dasein überwindet, aber dabei aufsteigt ins Geistige, und eine andere, die zwar auch das körperliche Dasein überwindet, aber absteigt in diese arimanische Sphäre. Und zwischen diesen beiden wird es dann starke Auseinandersetzungen geben, und es wird eigentlich um jede einzelne Menschenseele sozusagen gerungen werden müssen, dass man sie mit hinaufnehmen kann. Denn es werden natürlich auch immer mehr Menschenseelen kommen, denen die Kraft fehlt, von selber diese Entwicklung, diesen Entschluss zum geistigen Weg wirklich durchzuführen. Denn es ist ja nicht nur ein Schluss, ich sage so gut, also ich will den geistigen Weg gehen. Naja gut, aber das ist ja mit der Entwicklung von allen möglichen Fähigkeiten verbunden. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich will heute den geistigen Weg gehen. Das können viele sagen, aber dazu muss ich etwas tun, dazu muss ich Fähigkeiten entwickeln. Ich meine, dazu muss ich letztlich, wenn ich in den Zustand überhaupt kommen will, dass ich nicht mehr in einem physischen Körper erscheine, dann muss ich letztlich dem Vorbild Buddhas nachstreben, in gewisser Weise. In natürlich erneuerter christlicher Form, aber ich muss also eine solche starke Reinigung meiner Wesensglieder erzeugen, dass ich diesen Aufstieg schaffe. Also das liegt allen noch vor, für alle von uns noch vor uns eben. Das, und Sie sehen, die Zeit dafür ist gar nicht so lang. Also da gilt es, einiges zu erwerben. Man muss aber denken, dass auch das Entwicklungstempo viel größer geworden ist. Wenn wir auch heute davon sprechen, dass die Zeit äußerlich so dahinrast, das ist schon etwas Richtiges. Die Zeit ist etwas, was immer in Bewegung ist, und das Tempo der Zeit ist ein unterschiedliches, und die Zeit beschleunigt sich. Das heißt aber auch, dass in viel, viel kürzeren Zeiten größere Entwicklungsschritte möglich sind. Nach oben, aber auch nach unten. Und das Wichtige ist, als Vorbereitung, eben um überhaupt bewusst einmal mit der geistigen Welt in Berührung zu kommen, das heißt, bewusst selber zunächst als ersten Schritt einmal einen gewissen Einblick in die geistige Welt zu bekommen, in Form des Helldenkens als erstes, von dem wir schon gesprochen haben, dann später wirklich in Form des Hellsehens oder der Imagination. Das sind ja eigentlich nur Vorbereitungen dafür, dass wir dann endlich irgendwann den Schritt schaffen, einfach in dieser geistigen Welt auch zu leben, ohne dass wir die Stütze der physischen Welt brauchen und ohne aber dabei unser Selbstbewusstsein zu verlieren. Weil Luzifer würde uns sehr schnell da hinaufführen, das wäre gar nicht so ein Problem, nur dann hätten wir nicht mehr unsere Selbstständigkeit, nicht mehr unser Selbstbewusstsein. In dem Maße, wie wir es jetzt haben. Wir wären eigentlich ein unselbstständiges Glied der geistigen Welt. Wir müssen uns also läutern und befreien von diesen Kräften, die uns hinunterziehen, also namentlich von diesen arimanischen Kräften auch. Wenn etwa in der christlichen Lehre gesprochen wird von den sieben Hauptsünden oder von den Todsünden, auch wie man sie nennt, dann sind das eben eigentlich seelische Kräfte, die uns eben mit dieser arimanischen Tiefe verbinden. Das sind also vor allem Kräfte, die uns mit dieser arimanischen Tiefe verbinden. Die sind eigentlich das Schwergewicht, das seelische Schwergewicht in uns, das uns sozusagen auf die Erde herunterzieht, das uns an die Erde fesselt. Und das müssen wir überwinden. Das müssen wir überwinden, schon wenn wir eben einen ersten Einblick in die geistige Welt machen wollen. Wobei überwinden eben immer zweierlei heißt. Der erste Schritt der Katharsis oder Läuterung ist eben die, dass man es zumindest schafft, einen Teil dieser Seelenkräfte aus seinem Seelenleben auszuscheiden, möchte ich einmal sagen. Damit sind sie aber immer noch in der Welt vorhanden. Und es ist eigentlich das Paradoxe, dass ein Mensch, wenn er also beginnt, den geistigen Weg zu gehen, wenn er beginnt, diese Läuterung durchzumachen, dass er gerade dadurch im Gegenzug aber auch negative Kräfte gerade dieser arimanischen Sphäre zuführt, weil er sie aus seinem Seelenwesen ausscheiden muss. Und aber in diesem Stadium noch nicht die Kraft hat, sie einfach zu verwandeln, vollkommen. Es gehört schon sehr viel Kraft dazu, sie aus seinem Seelenleben auszuscheiden. Und, bitte.
Aber sie kommen dann noch einmal von außen heran, sowieso.
Ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Also natürlich.
Man muss es
einmal bewältigen, richtig, ja, ja. Also man muss sich dann wieder damit auseinandersetzen, auf jeden Fall, ja, ja. Natürlich. Und der weitere Weg geht ja dann so, dass wir irgendwann einmal es schaffen müssen, diese Kräfte eben nicht nur auszuscheiden, sondern sie auch wirklich zu verwandeln. Also wir müssen auch so lange dann immer wieder in ein neues Erdenleben herunterkommen, gerade wenn wir eine geistige Entwicklung durchmachen wollen, wir das ganz energisch und ganz bewusst herunterkommen und diese Kräfte verwandeln. Wir wissen dann also, dass wir nur einmal uns sozusagen für kurze Zeit einmal die Möglichkeit erworben haben, ins Geistige aufzusteigen, aber da unten wartet eine Aufgabe auf uns. Eine Aufgabe, die eigentlich nur wir lösen können. Das ist eben das Wichtige, dass zunächst einmal diese Seelenschlacke, die wir da zurücklassen, dass wir die nur selber bearbeiten können, zunächst. Es wird allerdings auch in der Zukunft immer mehr das Problem eben auftreten, dass dass es immer mehr Menschen geben wird, die nicht fähig sind, mehr das umzuwandeln. Die vielleicht noch irgendwie ein bisschen fähig sind, einen Teil davon aus ihrem Wesen auszuscheiden, aber die nicht die Kraft aufbringen können, das umzuwandeln. Die also diesen Müll sozusagen in der Seelenwelt, hier in der irdischen Seelenwelt, nicht mehr bearbeiten können. Und zwar bearbeiten, was heißt denn das? Wie bearbeiten wir denn das? Wenn wir herunterkommen wieder zu einem neuen Erdenleben, bedeutet das, dass wir zumindest Teile dieser Kräfte wieder in unsere Wesensglieder aufnehmen. Das heißt, wir haben zwar jetzt den Weg durch die geistige Welt gemacht, wir haben eine gewisse geistige Entwicklung vorher im Erdenleben schon durchgemacht, diese Kräfte bringen wir uns mit. Wir bauen uns, wenn wir herunterkommen, wieder eine astralische Hülle, eine ätherische Hülle und schließlich den physischen Körper. Und dann kommt die Geburt. Jetzt entsprechen aber diese Hüllen in ihrer Struktur, sollten sie eigentlich ganz entsprechen diesem geistigen Kern, der jetzt herunterkommt. Aber wir haben eben jetzt auch noch die Verpflichtung, das, was wir zurückgelassen haben im vergangenen Erdenleben oder in den vergangenen Erdenleben, das zusätzlich in unsere Hülle aufzunehmen und damit fertig zu werden. Und das heißt, wir kommen also nicht so in ganz ideale Verkörperungsbedingungen hinein dadurch. Also nicht so, dass das alles wirklich ganz harmonisch dem Grad unserer geistigen Entwicklung entspricht, sondern wir bauen uns etwas hinein, das so schwere Brocken sozusagen sind, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Auch wenn wir bereits einen Einweihungsweg durchgemacht haben. Da muss man schon also eine sehr hohe Einweihungsstufe haben, nämlich letztlich eine solche, dass wir eigentlich gar nicht mehr zu einer Verkörperung heruntersteigen müssten, dann erübrigt sich dieses Problem, weil dann haben wir das bereits bewältigt. Aber bis dahin muss man diese Kräfte in das Seelenleben aufnehmen, muss man sie auch aufnehmen in die ätherischen Kräfte hinein, muss man sie aufnehmen in die Struktur des physischen Leibes, also in die Formgestalt des physischen Leibes und damit fertig werden und das umbauen. Und es ist allerdings immer so weise, das Schicksal. Und was ist das Schicksal? Eigentlich ist es unser höheres Selbst, das das Ganze leitet. Nicht nur mit Hilfe unseres Engels, der das koordiniert und der für uns noch hilfreich das bewusst überschaut, solange wir das nicht selber können. Aber eigentlich ist es unser eigenes Selbst, das sagt, diese und diese und diese Schicksalsaufgaben warten auf mich. Und man führt sich eigentlich immer genau das Maß zu, das man im Prinzip auch bewältigen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist eigentlich immer so genau an der Grenze dessen, was möglich ist. Wobei das nach außen, auch darüber haben wir das letzte Mal ein bisschen gesprochen, sehr unterschiedlich ausschauen kann. Es kann zum Beispiel ein Mensch ein sehr, sehr schweres Schicksal haben. Dann kann das bedeuten, das Schicksal ist deswegen so schwer, weil er seine Entwicklungsaufgabe nicht begriffen hat. Und das Schicksal neigt dann dazu, also immer stärkere Rempler sozusagen zu geben, bis wir endlich mit der Nase drauf gestoßen sind, was eigentlich wir uns vorgenommen haben als Aufgabe in diesem Leben, was wir bewältigen wollen. Das ist die eine Möglichkeit. Es kann aber ein Mensch auch deshalb ein sehr schweres Schicksal haben, weil er eine sehr schnelle, eine sehr intensive geistige Entwicklung durchmacht. Und was bedeutet das? Das heißt, dass wir sehr schnell sehr viel bewältigen müssen. Und das heißt, das, was sonst, wenn wir keine intensive geistige Entwicklung anstrengen würden, was sich sonst über viele Erdenleben ausdehnen würde, an Bewältigung vergangener Lasten, das komprimiert sich dann in ein einziges Leben hinein. Und dadurch ist also dann die Folge der Schicksalsschläge oft sehr stark. Das ist eine andere Möglichkeit. Also man darf da von außen nie so sagen, aha, na, der hat ein schweres Schicksal, also der wird schon verdient haben. Na, es kann genauso gut ein Zeichen sein, dass sich der gerade sehr intensiv geistig entwickelt. Es kann aber umgekehrt auch sein, dass ein Mensch ein Leben, dass ihm aus Gnade, kann man fast sagen, ein Leben geschenkt wird, das von gröberen Schicksalsschlägen frei ist, und der aber gerade dadurch die Möglichkeit und die Chance hat, seine geistigen Kräfte in den Dienst anderer zu stellen. Weil eines ist auch wieder klar, wenn man sehr mit eigenen Schicksalsschlägen beschäftigt ist, dann ist man halt relativ auf sich konzentriert und muss einmal damit fertig werden, mit dem eigenen Schicksal. Natürlich im Zusammenhang mit den Menschen, mit denen man karmisch verbunden ist, aber es ist eine gewisse Einengung auf das eigene Selbst sozusagen gegeben. Und daher wechselt es dann oft mit einem Leben, das gerade von solchen starken Schicksalsschlägen frei ist, und wo man dafür dann die Möglichkeit hat, sehr, sehr fruchtbar für andere zu wirken. Ich meine, man kann es natürlich auch missbrauchen und sozusagen sie nur in die Hängematte legen und sagen, so, ich bin halt ein Glückskind und lass mir es gut gehen und das ist es. Naja, dann wird das nächste Leben dann schon wieder zeigen, dass das ein Geschenk war, das man nicht genützt hat. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wie dem auch immer sei, es wird immer mehr die Gefahr auftreten, dass Menschen herunterkommen, sich eine gewisse Schicksalsaufgabe vornehmen, das heißt also etwas von dieser unterirdischen Seelenschlacke sozusagen, die sie selber verursacht haben, aufzuarbeiten und die aber nicht fähig sind dazu, die es nicht schaffen, deren Ich nicht stark genug ist, damit fertig zu werden, denn es geht also nur aus dem Ich heraus. Und dann wird es wichtig sein, dass hier andere Menschen in gewissem Sinne helfend eingreifen können, und zwar auf eine sehr, sehr interessante Weise, auf eine sehr fast unglaubliche Weise. Ich meine, jetzt ist es einmal so, dass der Mensch, wenn er herunterkommt aus der geistigen Welt zu einer neuen Geburt, baut er sich eben langsam einen gewissen Leib, also einen astralischen Leib, einen ätherischen Leib, einen physischen Leib, der eben dem entspricht, was er sich geistig vorgenommen hat. Und dann wird eben aufgenommen in diesen Leib eben diese unterirdischen Kräfte, diese Schlacke, die man zurückgelassen hat, das wird also eingebaut in die Wesensglieder noch. Das passiert also in der relativ letzten Zeit, bevor man herunterkommt zur Erde, zur Geburt. Jetzt wird es eine Möglichkeit geben, dass Menschen bewusst, und zwar wenn sie eine entsprechend hohe geistige Entwicklung durchgemacht haben, dass sie bewusst den Leib, den sie sich eigentlich für die Verkörperung vorbereitet haben, nicht selbst beziehen. Sondern dass sie dieses Gefäß sozusagen, das sie eigentlich selber geschaffen oder mitgeschaffen haben, dass sie das einem anderen menschlichen Ich übergeben. Das heißt, es wird jetzt ein Ich hineingeboren in diesen durch eine sehr hochentwickelte Seele vorbereiteten Leib, um dadurch bessere Inkarnationsmöglichkeiten zu finden. Zum Ausgleich aber muss dann das Ich dieses hochentwickelten Menschen den Leib übernehmen, den sich diese andere Seele vorbereitet hat und die mit viel, viel schlechteren und schwereren Bedingungen verbunden ist. Das ist etwas, was nur freiwillig passieren kann, das kann man nur freiwillig auf sich nehmen, also es kann einem niemand zwingen dazu. Also auch in der geistigen Welt gibt es da keinen Zwang dazu. Aber es wird das Bedürfnis eben entstehen bei hochentwickelten Menschen, das zu tun. Weil sie dann unter Umständen die Chance haben, diesen übernommenen Leib, in dem eben auch diese ganz dunklen, schweren, finsteren Kräfte drinnen sind, damit mit ihrem viel stärkeren Ich fertig zu werden. Aber unter Umständen sehr harte Kämpfe durchstehen müssen. Also auch das kann dann sein, dass ein Mensch sehr schwer im Schicksal zu kämpfen hat, vielleicht auch sogar ein paar Mal strauchelt, obwohl er ein hochentwickelter Mensch ist, aber eben mit immens starken negativen Kräften in seinen Wesensgliedern zu kämpfen hat und das aber dann doch letztlich irgendwo bewältigen wird für den anderen. Für den anderen. Denn das nächste Mal, wenn er herunterkommt, findet er eben dann schon aus eigenen Kräften viel bessere Inkarnationsbedingungen, weil zumindest die größten Brocken, die da unten zurückgeblieben sind, von ihm aufgearbeitet wurden, aber von einem anderen menschlichen Ich. Und das ist eigentlich die größte Liebestat, die ein Mensch dem anderen tun kann, dass er so etwas freiwillig auf sich nimmt. Also wirklich die Sünden sozusagen, wenn Sie so wollen, die Sünden anderer auf sich zu nehmen und in diesem Sinne also dem ganz konkret dem Beispiel Christi nachzueifern. Also das bedeutet sehr viel. Ich meine, heute haben wir schon genug mit unseren eigenen Schwierigkeiten fertig zu werden. Man muss also auf diesem Weg der geistigen Entwicklung diese dunklen Kräfte überwinden, also diese sieben sogenannten Todsünden oder Hauptsünden. Und das schildert Dante auch sehr deutlich, also in dem Geschehen, wo er jetzt ins Purgatorium geht, auf den Läuterungsberg aufsteigt. Also nachdem er aus diesen Erdentiefen heraufgestiegen ist, wo sich eigentlich diese finsteren Kräfte alle sammeln, die auch diesen sieben Hauptsünden entsprechen, gibt es aber jetzt eben den Aufstieg über den Läuterungsberg hinauf, wo man sich langsam befreit von diesen Kräften. Ich meine, da unten hat er mal beobachtet, wie diese Kräfte alle ausschauen. Und jetzt im Aufstieg durch das Purgatorio, das schildert also Dante eben als einen Berg mit sieben Terrassen eigentlich, die sieben Stufen, die sieben Terrassen entsprechen eben diesen sieben Hauptsünden. Und die müssen jetzt langsam ausgeschieden, geläutert werden. Es ist also so, dass also da am Eingang, an der Pforte, da ist also eine Pforte, wo man dann hingeht zu dem Berg, an der Pforte des Purgatorios, da steht also der Engel mit dem flammenden Schwert und der zeichnet ihm also sieben Kreuze auf die Stirn, die eben diesen sieben Hauptsünden entsprechen. Und er lernt also andere Seelen, andere Menschenseelen kennen, die eben auch diesen Läuterungsprozess durchmachen auf diesen verschiedenen Stufen. Aber er muss das eben auch selber durchmachen, um dann überhaupt erst so den wirklichen Einblick in die höhere geistige Welt erhalten zu können. Das entspricht also in etwa der untersten Stufe des Kamaloka-Daseins, könnte man sagen. Diese Sphäre geht, also Dante schildert das sehr, sehr richtig, als eben als einen Läuterungsberg. Und dieser Berg, so sagt er, steigt also so hoch hinauf, bis er eben über die Dünste der Erde, und mit den Dünsten der Erde meint er eben eigentlich diese seelischen, negativen seelischen Dünste hinausragt. Und wenn man also diesen Gipfel des Berges erreicht hat, kommt man in den Zustand, in dem der Mensch war, als er noch im paradiesischen Zustand war. Also in diesem ätherischen Zustand, wo er jetzt befreit ist von den Kräften, die ihn ins sinnlich-irdische Dasein hinunterziehen. Denn wodurch leben wir eigentlich in der sinnlichen Welt? Wodurch leben wir in einem stofflichen Körper? Es sind letztlich eben diese sieben Hauptsünden oder diese Seelenkräfte, die in uns sind und die einerseits bewirken, dass wir so dichtes, stoffliches, gierig an uns ziehen, dass wir uns eben in einem stofflichen Körper befinden. Und das macht uns zweitens aus unserer Gier nach der sinnlichen Welt, webt uns das eigentlich den Schleier, der uns den Blick auf die ätherische Welt, die dahinter steckt, verbirgt. Es sind also eigentlich diese Kräfte, die den Vorhang zumachen. Und wenn ich diese Kräfte ausgeschieden habe aus meinem Seelenleben, dann wird der Blick frei für die Welt, in der der Mensch war, also bevor er der luziferischen Versuchung verfallen ist. Und später dann der arimanischen noch dazu. Also der Aufstieg ins irdische Paradies nennt es Dante. Also auf der Spitze dieses Berges stellt er sich vor, ist das irdische Paradies. Also dort ist eigentlich der Übergang, wo man jetzt abstreift wirklich die Bindung ans Sinnliche und eingeht in den Anblick der ätherischen Welt. Da begegnet Dante dann etwa auch eine merkwürdige Gestalt oder eine schöne Gestalt, eine Frauengestalt, die in etwa vergleichbar ist mit dem, was wir kennengelernt haben als Göttin Natura in den Schilderungen der Schule von Chartres, der Lehrer der Schule von Chartres. Also es ist das, was als schaffende ätherische Kraft hinter der Natur eigentlich steht. Das begegnet ihm da erst, jetzt erst. Also was er vorher bis jetzt alles geschildert hat, sind eigentlich im Grunde diese negativen, dunklen, seelischen Kräfte. Also er erwacht eigentlich zuerst für diese dunklen, negativen Kräfte, hat aber noch keinen Einblick in die höhere geistige Welt. Dazu muss also erst diese Läuterung durchgemacht werden. Und wenn er also jetzt durchsteigt durch diese sieben Terrassen, diese sieben Stufen, wo also den Hochmut, den Neid, den Zorn, die Trägheit des Herzens, den Geiz, die Gier, die Wollust ablegen muss, dann kommt er eigentlich vor die erste große geistige Prüfung, wo sich entscheidet, schafft er jetzt den Eintritt in das höhere geistige Erleben oder nicht. Und er schildert da gewisse Proben sozusagen, gewisse Prüfungen, die durchgemacht werden, die immer wieder geschildert werden, wenn man vom Einweihungsweg spricht. Wenn Sie etwa denken, in der Zauberflöte zum Beispiel, wenn von der Feuer- oder Wasserprobe gesprochen wird, also wieder der Tamino und Tamina diese Proben bestehen müssen, das ist ja eigentlich auch die Schilderung des Einweihungsweges. Diese Proben muss auch Dante durchmachen. Und das erste ist tatsächlich die Feuerprobe. Die Feuerprobe, was bedeutet sie eigentlich? Die Feuerprobe, dieses flammende Feuer, durch das man schreiten muss, also so schildert es eben Dante, das ist eigentlich das, was den Schleier der sinnlichen Welt verzehrt. Sie müssen sich vorstellen, dieses Feuer, na zum Beispiel, wenn ein Mensch Begierde nach guten Speisen, nach Trinken, nach gutem Essen oder so hat, dann wissen Sie, im Kamaloka muss man dann den Zustand durchmachen, dass man also unter dieser Entbehrung brennenden Durst erleidet, sich verzehrt, in Flammen geradezu verzehrt nach diesen Dingen so lang, bis dieses Feuer verzehrt hat, dieses Verlangen, dieses irdische Verlangen, das eben nur durch einen irdischen Gaumen erfüllt werden kann. Dieses immense Brennen in der Seele, das muss man durchstehen sozusagen, da muss man hindurchtreten. Und das schildert also Dante so, wie er müsste durch eine ungeheure Flammenwand hindurchschreiten. Eine Flammenwand, von der aber sehr deutlich schildert, dass die eben nur etwas Seelisches sein kann. Auch, also zuerst hat er Angst eben vor diesem Anblick dieser flammenden Wand und das soll er durchgehen, aber Vergil, der ihn ja begleitet als Führer, sagt ihm, du musst keine Angst haben, das ist kein physisches Feuer, du kannst es ja probieren, schau nur, dein Kleid entzündet sich nicht daran, es wird dir nichts passieren, aber du musst Seelenstärke aufwenden. Dann wird also der letzte Rest der sinnlichen Begierde abgestreift, dann tritt man hindurch und der Sinnesschleier verschwindet, löst sich auf. Und zugleich, wenn man hindurchtritt durch diese Flammenwand, beginnt noch etwas. Es ist wichtig, auf eines zu achten, wenn man da durchtritt, zum Erleben der geistigen Welt. Man soll nicht nur zu einer Imagination der geistigen Welt kommen, also zu einem Anschauen der geistigen Welt, sondern es sollte eigentlich immer verbunden sein, auch mit der Inspiration, das heißt mit einem Wissen darüber, was man hier sieht, wenn man hineingeht. Also es muss ein Erkennen dessen verbunden sein, sonst geht man in die Irre da drüben. Man muss also nicht nur die geistige Welt sehen lernen, sondern man muss sozusagen ihre Stimme vernehmen können und verstehen können, was sie uns sagt und die Bedeutung dessen erfassen. Das heißt also ganz eng verbunden mit dieser Feuerprobe ist auch, dass man lernt, also die Stimme der geistigen Welt zu vernehmen. Man darf also sozusagen durch dieses Feuer nicht taub hindurchgehen. Dante schreibt das sehr schön. Also da begegnet ihm, bevor er durch diese Feuerwand hindurchtritt, tritt ihm ein Engel entgegen. Und dieser Engel, er sang am Felsenrand außerhalb der Lohe, beglückt die reinen Herzen sind, also die die Läuterung durchgemacht haben. Und mehr als menschlich war sein Ton, der mächtig frohe. Drauf Weiter nicht, ihr Heiligen, bis vorher die Glut euch nagte. Tretet in die Flammen und seid nicht taub dem Sang von dorten her, der also von hinter der Wand durchtönt. Dieser Gesang, also dieses Vernehmen des geistigen Wortes, der geistigen Musik ist also ganz wichtig. Das ist eigentlich das, was uns die Führung gibt durch diese Flammenwand hindurch. Wenn wir das nicht haben, dann, das passiert etwa, wenn Menschen noch so etwas wie atavistisches Hellsehen oder dergleichen haben, dann kommen sie zwar irgendwie durch diese Flammenwand hindurch, also der Blick erwacht für die geistige Welt, aber sie haben eigentlich keine Ahnung, was das ist, was sie da sehen. Und sie interpretieren sich dann vielleicht mit ihrem irdischen Verstand irgendwie, und das ist dann mit Sicherheit eine Missinterpretation. Es ist also ganz wichtig, dass wir das geistige Wort auch vernehmen lernen. Oder was gleichbedeutend damit ist, lesen lernen die geistige Schrift. Inspiration zu erwerben bedeutet auch lesen lernen die geistige Schrift, wie man es nennt. Das heißt, man lernt jetzt die geistige Welt in einer Symbolsprache zu erleben, die sich nicht mehr so sehr anlehnt an sinnliche Bilder oder an sinnliche Gleichnisse, sondern die in eigenen Formen, in eigenen Gestalten sich ausspricht. Und diese Schrift muss man sozusagen erlernen langsam. In Wahrheit ist es so, dass man über die höheren geistigen Geheimnisse eigentlich in unserer irdischen Sprache nur sehr behelfsmäßig sprechen kann. Sie werden merken, wie schwer das oft ist, so geistige Dinge zu beschreiben. Man versucht, irgendwelche sinnlichen Vergleiche zu nehmen, aber irgendwo hinkt der Vergleich immer ein wenig. Und es gibt aber in der geistigen Welt, wenn man eben die Stufe der Inspiration errungen hat, die Möglichkeit, sich in dieser, ich möchte sagen, geistigen Gebärdensprache auch auszudrücken. Es sind also Formen, Zeichen, Farbfolgen, alles Mögliche, die aber eben einen ganz bestimmten Sinn machen, den man dann versteht. Und das sind keine Formen, die einfach irgendwer einmal erfunden hat und sagt, so, das ist halt jetzt das Schriftzeichen für die geistige Welt, sondern das sind eigentlich, das ist die Gebärdensprache der geistigen Welt selbst. Und so wie wir bei einem Menschen, wenn wir seine Gesten verfolgen, wenn wir wach dafür sind, spüren, was er geistig oder seelisch damit ausdrücken will, so lernen wir jetzt die Gestik der geistigen Welt erleben und verstehen und mitzuempfinden. Und dann lernt man vor allem auch selber sozusagen, sich in dieser geistigen Symbolsprache auszudrücken. Wenn Sie dann oft sich ansehen, diese mittelalterlichen Bücher oder auch die späteren, die rosenkreuzerischen Bücher, wo man diese ganzen Diagramme und Symbole und alles Mögliche findet, dann sind die, naja, natürlich nicht unmittelbar diese geistige Schrift selber, denn die lässt sich eben nur geistig erleben, aber doch ein Abglanz davon. Und es ist dann so, dass Menschen, die gelernt haben, diese Schrift im Geistigen zu lesen, dass sie, selbst wenn sie dann dieses physische Zeichen dafür sehen, dieses Abbild dafür, damit einen ganz konkreten Sinn verbinden können. Während wer der das nicht hat, dann rätselt, was das bedeuten soll und alle möglichen Deutungen mit dem Verstand ausgerübelt, die aber meistens nicht treffend sind. Dann versteht man ja gerade so mittelalterliche alchemistische Schriften und dergleichen also überhaupt nicht. Das ist sehr schwer zu verstehen. Weil es sind Symbole, aber die eben absolut nicht willkürlich sind, sondern die unmittelbar der geistigen Welt abgelesen sind. Und eigentlich kann man erst in dieser Sprache wirklich in adäquater Form über die geistige Welt sprechen. Aber natürlich geht das dann nur, wenn alle, die miteinander sprechen, eben sich diese Sprache bereits erworben haben. Ansonsten muss man halt versuchen, das irgendwie in sinnliche Begriffe zu fassen, und das ist oft sehr, sehr, sehr schwer und sehr, sehr mühsam. Also Rudolf Steiner schildert das auch sehr oft. Also welche Mühe das eigentlich macht, das zu übersetzen in eine irgendwie sinnlich fassbare Sprache und zu vermeiden, dass das einfach total missverstanden wird. Die Gefahr ist immer so groß, dass das komplett missverstanden wird, weil eben diese Bilder alle irgendwo hinten. Und es ist eben auch so, dass wenn man diese geistige Schrift sich erwirbt, das ganze imaginative Erleben sich verändert. Das imaginative Erleben ist etwas, was so schrittweise entsteht. Es fängt einfach damit an, dass das Denken nicht mehr so abstrakt bleibt, wie wir es eben gewöhnlich haben, sondern dass es zunächst einmal bildhafter wird. Wenn es bildhafter wird, ist es aber zunächst sinnbildhaft. Das heißt, es sind immer noch aber sinnliche Sinnbilder, die wir verwenden und in die wir das gleiten. Etwa, wenn Sie denken, oder Steiner hat öfters verwendet, dieses wunderschöne Bild für die Liebe. Die Liebe ist wie ein Glas, aus dem man Wasser ausgießt und das, je mehr man ausgießt, immer voller wird. Also etwas, was im Physischen nicht passieren kann, aber trotzdem ist es ein irgendwie sinnliches Bild, in ein sinnliches Bild gefasst, ein sehr schönes Bild. Und trotzdem drückt sich darin das Ganze nur sehr ungefähr aus. In dieser geistigen Schrift, in dieser geistigen Sprache kann man das dann noch viel unmittelbarer und deutlicher fassen und ausdrücken. Etwas, was dann für den Nicht-Eingeweihten wie irgendein komisches, abstraktes Kürzel erscheint, das aber für den anderen, der das liest, die Anregung ist, zu diesem Erlebnis zu kommen und dieses geistige Schriftzeichen dann selber zu erfassen und damit noch viel, viel deutlicher das zu erleben. Das heißt, die Imagination löst sich dann immer mehr von sinnlichen Nachbildern eigentlich. Es geht also immer mehr in ein bildhaftes Erleben über, in dem der letzte Rest vom Sinnlichen eigentlich wirklich verschwunden ist. Das ist sehr schwer vorstellbar für uns. Das Farberleben wird ein anderes. Die Farben, die man im Geistigen erlebt, sind anders als die Farben, wie wir sie hier erleben. Wenn man sagt, dass sie mehr Licht, mehr Strahlkraft haben, dann ist das immer noch ein sehr sinnlicher Vergleich. Aber das muss man erfahren, dann weiß man eigentlich erst wirklich, was es bedeutet. Also an das muss man sich langsam herantasten. Und diese Schriftzeichen, also es ist sehr interessant, wenn man sie kennenlernt, einzelne zunächst. Es ist also meistens nicht so, dass man gleich also das ganze Alphabet sozusagen kennenlernt, sondern man lernt oft einzelne Schriftzeichen kennen, und das geht eigentlich ganz plötzlich, dass einem das dann vor Augen steht. Also es ist eigentlich so, wie es ist, fertig, man sieht es, man weiß auch, was es bedeutet, aber man weiß eben noch lange nicht, wie man das in eine sinnliche Erklärung übersetzen soll, wie man das also zum Beispiel jemand die Bedeutung dieses Zeichens dann vermitteln sollte, der es nicht selber gesehen hat und der dadurch nicht selber seine Bedeutung erkannt hat. Das ist sehr, sehr schwierig. Das dauert oft Jahre dann, bis man irgendeinen Weg findet, das in irdische Worte sozusagen zu fassen. Das sind also alles die Dinge, die verbunden sind mit der Feuerprobe und der Inspiration bzw. dem Erlernen der okkulten Schrift. Die nächste Probe, die man durchmachen muss und auf die auch Dante in gewisser Weise hinweist, das ist die Wasserprobe. Wenn man also durch diese Feuerwand hindurchgekommen ist, dann kommt man eigentlich hinein in das Erleben der strömenden ätherischen Welt. Das ist also das, was sich in dem Wasser symbolisiert. Und jetzt fällt also völlig weg die Stütze der äußeren sinnlichen Welt. Und damit fällt eigentlich die sicherste Stütze weg, die wir so in unserem Erleben haben. Also wir sind eben sicher in unserem Erleben auf Erden, weil wir fest auf der Erde stehen und die sinnliche Welt rundherum haben, die in klaren, konturierten Formen ist. Aber wir verlieren sehr leicht das Bewusstsein, wenn wir jetzt in so eine ewig strömende, ununterbrochen veränderliche Welt eintauchen. Und trotzdem müssen wir da wach bleiben, wir müssen eine sichere Urteilskraft behalten, es darf uns also sozusagen nicht geistig schwindelig werden. Wir müssen dazu eine ganz, ganz starke Selbstbeherrschung entwickeln, wir müssen also sicher in uns selbst gegründet sein, weil sonst spült uns dieses Erleben weg. Und wir müssen auch ganz aus dem eigenen heraus ganz starke Initiativkraft im Wollen entwickeln. Nicht? Weil es gibt nichts Äußeres mehr, das uns jetzt einen Anstoß zum Tun gibt. In der sinnlichen Welt ist es doch so Tag ein, Tag aus, so dass das meiste, was wir tun, ist eigentlich angeregt dadurch, dass wir irgendeinen Anstoß aus der äußeren Welt bekommen. Nicht? weil wir haben unsere Aufgaben im Beruf, alles Mögliche, wir müssen eben essen und trinken und so weiter. Da spüren wir schon das Hungergefühl, das ist nicht unser freier Wille zu sagen, ich will jetzt essen, sondern der Organismus, ja sicher kann ich sagen, ich will jetzt essen, aber eigentlich ist es letztlich der Hunger, der uns hinführt. Natürlich gibt es dann auch einzelne ganz freie Entscheidungen, wo ich sage, ich tue etwas, zu dem mich niemand antreibt, zu dem es auch gar keine äußere Veranlassung gibt, die mich zwingt dazu, sondern wo ich aus eigenem freien Entschluss etwas tue, dann ist das eine gute Vorübung dazu. Aber wenn Sie so das Leben der Menschen betrachten, der größte Teil lebt in Gewohnheiten, die Tag ein, Tag auskommen, wo eben die Dinge an uns herangetragen werden, von uns alles Mögliche fordern, muss auch so sein, ist ja nichts Negatives. Aber das alles fällt in dem Erleben in der ätherischen Welt weg. Wir schwimmen, wir würden einfach da herumschwimmen in dieser geistigen Welt, völlig antriebslos, völlig ausgeliefert diesem Strömen, wenn wir nicht selber Initiativkraft, ganz starke Initiativkraft entwickeln. Wenn wir sozusagen auch den Willen haben, einmal gegen diesen ätherischen Strom zu schwimmen. Dante schildert das also, wie er jetzt in diese strömende Ätherwelt, die also für ihn gleichbedeutend ist, mit diesem irdischen Paradies, von dem wir gesprochen haben, das ist dieser ätherische Zustand, eintreten, da treten ihm auch gleich die zwei Ströme, Lethe und Ainoe, entgegen, also zwei mächtige Ströme, die aus einer Quelle eigentlich entspringen und sich immer wieder erneuern. Diesen Strömen begegnet er, die werden dann noch ganz besondere Bedeutung bekommen und da muss er sich also einmal bewähren, da muss er durchschreiten. Man muss vor allem eben jetzt eines entwickeln, man muss absolute Geistesgegenwart entwickeln. Und wenn wir von dieser absoluten Geistesgegenwart sprechen, wo es also im geistigen Erleben, im geistigen Beurteilen einer Situation kein Zögern, keinen Sekundenbruchteil eines Zögerns, keinen Sekundenbruchteil eines Zweifels mehr geben darf, sondern das Urteil muss ganz, ganz sicher sein, im Augenblick. Und man muss diese Sicherheit ganz aus sich selbst heraus schöpfen. Das heißt, man ist dann eigentlich so wie in einem Zustand, als würde man im leeren Raum geradezu schweben oder in der Luft schweben, ohne nicht einmal mehr in dem Strom drinnen sein, der einen mitreißt, sondern man schwebt eigentlich im Leeren und muss aus dem heraus alles selber tun. Dann ist das, was man in den Einweihungsschulen immer wieder genannt hat, die Luftprobe. Also man ist in einen noch sozusagen leichteren Zustand hineingegangen, in dem man ganz auf sich selbst gestellt ist und wo sich eben jetzt beweisen muss, ob man diesen geistigen Flug, wenn Sie so wollen, antreten kann oder nicht, aus eigener Kraft antreten kann oder nicht. Man muss also vor allem eben jetzt lernen, sich selbst, eben weil man sich jetzt ganz nur mehr auf sich selbst stützen kann, sich selbst auch wirklich richtig einzuschätzen. Denn auch wenn wir jetzt in diesen ganzen Läuterungsweg bis daher durchgemacht haben, aufgestiegen sind dorthin, also diese ganz negativen Kräfte aus unserem Wesen ausgeschieden haben, heißt das ja noch lange nicht, dass wir vollkommene Wesen geworden sind. Das ist noch ein weiter Weg. Also auch wenn man den Einweihungsweg geht, dann ist man nicht sofort ein vollkommener Mensch. Das dauert also viele, viele Erdenleben, auch für einen Eingeweihten, bis er zu immer höheren Stufen aufsteigt. Das heißt aber, man muss sich ganz stark bewusst werden der geistigen Kräfte, die man bereits entwickelt hat, aber auch dessen, was einem alles noch mangelt, was einem noch fehlt an geistigen Kräften. Was eben sehr damit zusammenhängt mit der Schlacke auch, die wir unten zurückgelassen haben. Da wir zwar jetzt im Moment, wo wir diesen Einblick in die geistige Welt haben, zurückgelassen haben unten, aber was noch auf uns wartet. Dem müssen wir also ganz bewusst ins Auge schauen. Wir müssen uns also immer ganz genau richtig einschätzen. Etwas, was sehr schwierig ist. Weil wir dürfen uns nicht überschätzen, dann würden wir sofort dem luziferischen Hochmut verfallen. Wir dürfen uns aber auch nicht unterschätzen. Dann würden wir geistiger Trägheit verfallen, dann, nämlich dem Arimanischen dann dadurch. Wenn man sagt, ja, ich bin eigentlich unwert, da weiter den geistigen Weg zu tun. Das kann also auch die Ausrede sein, naja, es ist mir eigentlich zu mühsam. Ich bin so unwert, brauche mich nicht mehr darum kümmern, um die geistige Entwicklung. Geht nicht. Bin es nicht wert. Also man muss es genau den richtigen Punkt einschätzen lernen. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Schwieriges. Und man muss also sozusagen den eigenen Stärken, aber auch den eigenen Schwächen, also schonungslos ins Auge blicken. Naja, Dante schildert das so, dass er dann die Strafpredigt Beatrices über sich ergehen lassen muss. Also die zeigt ihm dann oder weist ihm darauf hin, wo welche Punkte alle noch offen sind. Du bist zwar jetzt sehr hoch hinaufgekommen in die geistige Welt, aber du hast noch eine ganze Menge zu erledigen. Und du musst also eigentlich da ganz klein und demütig vorkommen, dann darfst du weitergehen. Beatrice ist also eigentlich die Seele, die ihn dann weiterführt durch die geistige Welt. Bis hierher hat ihn Vergil geführt, jetzt führt ihn dann Beatrice weiter. Und Beatrice war es auch. Beatrice ist einfach ein Bild für das höhere Seelische des Menschen, immer das Weibliche, das ewig Weibliche. Hier im Beispiel ist es eben Beatrice genannt. Der Name kommt daher von einer Florentinerin, die Dante gekannt hat, auch die aber in jungen Jahren bereits verstorben ist und dem so etwas wie ein, in ihrer Seelenreinheit so etwas wie ein Vorbild, eine geistige Führerin geworden ist. Und mit der sozusagen in gewisser Weise nach ihrem Tod den geistigen Kontakt, die geistige Verbindung gehalten hat, wie das ähnlich etwa bei Novalis mit seiner Sophie der Fall war. Wo Novalis dann gesagt hat, eigentlich widme ich mein Leben jetzt dem, ihr nachzusterben. Aber nicht ihr nachzusterben in dem Sinn, dass ich jetzt lebensmüde bin, sondern indem ich also mein weiteres Leben weihe, den geistigen Kontakt mit ihr nicht abreißen zu lassen und gerade dadurch selber den Weg in die geistige Welt finde. Und sehr ähnlich ist es also hier auch bei Dante, dass er also über diese geistige Verbindung mit Beatrice, mit dieser sehr reinen, unschuldigen Seele der Beatrice, eigentlich das in den Eingang in die geistige Welt hinein bietet. Das wird in Zukunft überhaupt auch immer wichtiger werden, dass Menschen, die also diesen geistigen Weg anstreben, was heißt denn das? Das heißt, wir wollen Verbindung finden mit geistigen Wesen, die also nicht im physischen unmittelbar fassbar sind, sondern die nur im geistigen fassbar sind. Und da sind immer die, unserem Allernächsten sind, das sind die Toten, das sind die, die hinübergegangen sind, die nicht mehr in einem physischen Körper erscheinen, aber die eigentlich sehr nahe sind und die sehr, sehr mit uns verwandt sind. Eben besonders dann, wenn wir im Leben hier auch eine starke Beziehung mit ihnen hatten. Das kann also für viele Menschen die wichtigste geistige Führerschaft werden. Und das kann für viele Menschen also geradezu der Ausgangspunkt sein, dass eben ein Mensch, mit dem er schon hier auf Erden eine starke Verbindung hatte, dass wenn der stirbt, dass damit eigentlich beginnt langsam das bewusste, mein ahnende Erleben der geistigen Welt, indem man immer wieder irgendwo diese Anwesenheit des Toten oder der Toten, wobei das eben bei den Toten das Geschlecht ja eigentlich keine Rolle mehr spielt, dass irgendwo immer wieder präsent ist, dass das ein Erweckungserlebnis ist, das einem die Eröffnung, also die Verbindung mit der geistigen Welt eröffnet. Bei Dante war das eben in relativ jungen Jahren der Fall, also diese Beatrice ist sehr jung gestorben, Dante war damals auch noch relativ jung, war noch lange bevor er die göttliche Komödie geschrieben hat, aber das war eigentlich der Ausgangspunkt. Dass er einfach also diese Gegenwart Beatrices von da ab immer irgendwo in seinem Seelenleben gespürt hat und gespürt hat eben, das ist aber nicht nur seine Erinnerung und sein Wunsch sozusagen, dass sie möge noch leben oder sowas. Es ist eigentlich ganz unsentimental, es ist nicht diese diese oft sehr irdische Trauer, wo ich den Menschen eigentlich nur eben halt hier auf Erden haben wollte, was bis zu einem gewissen Grad verständlich ist, aber was ja natürlich nicht möglich ist, sondern es ist eine ganz unsentimentale Verbindung, eben geistige Verbindung zu dieser Beatrice drüben. Und sie ist es eben, die also diese Strafpredigt sozusagen über ihn ergießt, also wo er wirklich so ganz, ganz winzig klein gemacht wird, also ganz, wo man sieht, also auch dieser Dante, der doch schon eine sehr hohe Entwicklung durchgemacht hat, was da noch alles zu tun übrig bleibt für die Zukunft. Also eben auch die Eingeweihten, auch die Heiligen haben noch eine ganze Menge zu tun. Das dauert lange, also es geht nicht mit einem Schritt so, hurra, die Einweihung ist da und jetzt sind wir fertig. Das ist auch immer erst ein Beginn. Und wenn man das alles durchgemacht hat, wenn man also diese Luftprobe bestanden hat, wenn man diese Niederschmetterung, möchte ich geradezu, erfahren hat und gelernt hat, jetzt sich ganz realistisch seiner geistigen Kraft nach einzuschätzen, dann, wenn man diese Proben bestanden hat, dann darf man in den Strom der Lethe tauchen. Man darf den Trunk des Vergessens trinken, wie es im Faust ist es ja so schön geschildert am Anfang des zweiten Teils, wenn da die Ariel-Geister, die Luftgeister und alle herumgeistern und was dann heißt, badet ihn im Tau aus Lethes Flut und so weiter, also dass er jetzt gereinigt wird von vergangener Schuld. Es entsteht jetzt ein Bewusstsein, wo ich wirklich diesen ganzen Ballast von unten einmal zur Seite legen darf, wo ich diese Erinnerungen an alle meine irdischen Vergehen einmal ablegen darf und frei mein Bewusstsein wird und ein Recht hat, frei zu sein, einfach für den Einblick in die irdische Welt. Das heißt nicht, dass ich nicht nachher wieder zurückkommen muss, ich muss ja dann auch wieder zur Erde, entweder als Eingeweihter, indem ich aus diesem geistigen Erlebniszustand wieder in den normalen Zustand zurückkehre oder als Toter, der sich dann wieder verkörpert. In irgendeiner Form müssen wir wieder zurück, aber jetzt, auf dem Weg in die geistige Welt hinauf, hat das zunächst keinen Platz mehr. Also die Erinnerung an die alte Schuld, die nur hemmend wäre, jetzt wird sozusagen ausgelöscht. Das heißt, dass eigentlich überhaupt die normale Gedächtniskraft, die wir hier im Leben haben, ausgelöscht wird. Wir brauchen sie nicht mehr. Das gilt also nicht nur für die Schuld, an die wir uns erinnern, sondern eigentlich für alles. Wir müssen also vergessen, alles, was wir gelernt haben im irdischen Leben, alles, was wir da erlebt haben, das ist unwichtig und darf uns nicht als Vorurteil die Betrachtung der geistigen Welt trüben. Nicht so, angenommen, wir haben hier, weiß ich nicht, ein Universitätsstudium durchgemacht und haben alles Mögliche gelernt, weiß nicht, als Theologe von mir aus oder sonst was, dann müssen wir dieses ganze Wissen über Bord werfen. Das hilft uns da drüben überhaupt nichts. Wenn wir das hineintragen wollten, dann würden wir nur Vorurteile darüber werfen und das würde wieder einen Schleier über die geistige Welt ziehen. Also wir müssen eben wirklich ganz offen sein, das Geistige unmittelbar so zu beurteilen, wie es vor uns steht. Und auf jedes irdische Vorwissen verzichten.
Ist das vielleicht das, wo es heißt, selig sind die armen
Geister? Ja, es hat etwas damit zu tun. Es hat etwas damit zu tun. Dieses selig sind die arm sind im Geiste, es heißt eigentlich, oder Steiner übersetzt es dann oft so, selig sind die Bettler um Geist. Also die sozusagen bitten um das Geistige. Aber es hat auch damit zu tun, dass ihnen diese Bitte eigentlich nur dann erfüllt wird, wenn sie eben auf die irdische Klugheit eigentlich verzichten, auf die irdische Gescheitheit, den Intellekt, den muss man ablegen. Man muss eigentlich, um die geistige Erkenntnis zu erwerben, immer das Opfer des Intellekts durchmachen, wie so der Steiner öfter auch nennt. Auf das muss man verzichten, das nützt einem, die ganze Klugschwätzerei nützt einem nichts.
Also,
ja, das ist ein Opfer eigentlich. Richtig, richtig. Und dieses Bild, also in den Strom der Lethe zu tauchen, und dadurch dieses Vergessen des Irdischen, dieses Auslöschen des irdischen Gedächtnisses, das ist halt das Bild dafür, dass also alles dieser irdische Intellekt, diese irdische Erinnerungen, dieses Wissen, das man sich hineingestopft hat, dass das verlöscht. Und eben auch die Erinnerung an die Schuld, die man hier zurückgelassen hat, auch das muss erlöschen. Auch das.
Das haben wir schon oft gedacht, warum ist dafür das nicht, was früher war? Warum? Das muss doch einen Grund haben, einen wichtigen Grund. Warum?
Naja, es hat zweierlei. Eben das irdische Gedächtnis und die Erlebnisform, die wir dann drüben erwerben, sind sehr unterschiedlich. Das irdische Gedächtnis beruht darauf, auf den Kräften, die in unserem Ätherleib drinnen sind. Und wenn wir aufsteigen in die geistige Welt, also etwa nach dem Tod, dann ist es ja nach 3 Tagen so, dass sich der Ätherleib auflöst in der ätherischen Welt und damit löst sich auch das irdische Gedächtnis auf. Während dieser 3 Tage haben wir noch einen Rückblick auf unser Erdenleben, so wie man sich also eigentlich im normalen Leben zurückerinnern würde, nur viel intensiver und vollständiger. Nicht, weil es ist alles in bildhafter Deutlichkeit vorhanden und lückenlos eigentlich vorhanden. Was wir hier, wenn wir auf Erden leben, wo wir noch das Schwergewicht des physischen Leibes haben, nur sehr lückenhaft haben, haben wir halt dann vollständig. Aber das löst sich auf, dieses Lebenspanorama, von dem Rudolf Steinheimer spricht, das löst sich etwa 3 Tage nach dem Tod auf. Wird einverwoben jetzt der ätherischen Welt, es geht also nicht eigentlich verloren, aber es ist nicht mehr in der ursprünglichen Form eines sozusagen geschlossenen Ätherleibes vorhanden und damit hört auch das normale Gedächtnis auf, denn der Ätherleib ist der Träger dieses Gedächtnisses. Aber wir lernen dafür in der ganzen ätherischen Welt geistig zu lesen und zu schauen, diese ganze ätherische Welt. Und das ist aber etwas anderes. Da drinnen findet sich schon eben auch das, was wir im Irdischen erlebt haben, nur sehen wir es jetzt aus einer ganz anderen Perspektive. Nicht unter dieser engen Perspektive, solange es noch sozusagen in unserem Ätherleib eingeschrieben ist, sondern wir sehen es dann in seiner kosmischen Bedeutung. Welche Bedeutung unser Leben eigentlich gehabt hat für die ganze kosmische Entwicklung. Das sehen wir dann. Und das ist viel, viel wichtiger dann. Und das heißt also, es bedarf eines zweiten Schrittes. Das eine ist den Trunk des Vergessens, also des Verlierens des irdischen Gedächtnisses, diesen Trunk zu trinken. Und das zweite nennt Rudolf Steiner oder wird in den Einweihungsschulen oft so genannt, man muss den Gedächtnistrank zu sich nehmen, das ist aber jetzt dieses höhere Gedächtnis, das eigentlich ein Lesen in der geistigen Welt ist. Das muss man gewinnen. Das eine verliert man, das andere gewinnt man. Und das Problem ist nur immer, einerseits also beim Übertritt von der irdischen Welt, also mit dem Tod oder mit der Einweihung in die geistige Welt, muss man das irdische Gedächtnis abstreifen. Umgekehrt ist es aber, wenn man zu einer neuen Geburt herunterkommt, verliert man wieder diesen Einblick in die geistige Welt hinein und muss sich erst mühsam wieder irdisches Gedächtnis erwerben. Und das ist wieder sehr, sehr beschränkt. Das heißt aber, man hat, wenn man hereinkommt, zunächst einmal nicht die Erinnerung an das vorgeburtliche Dasein, aber auch nicht an vergangene Erdenleben. Das ist alles also bleibt ganz im Unbewussten. Weil dieser neue Ätherleib, den wir uns bauen, indem wir dem langsam, mühsam erst wieder ein neues Gedächtnis, aber ein irdisches Gedächtnis eingeschrieben. Und nur wenn ich aber genügend geistige Entwicklung durchgemacht habe, also auch fähig geworden bin, im irdischen verkörperten Dasein im Geistigen zu lesen, dann taucht das langsam alles auf. Dann kommt die Erinnerung an das vorgeburtliche Dasein, das ist das Erste, was auftaucht. Reste davon schildert eben Plato, wenn er von seiner Ideenschau spricht, spricht er davon, das ist Wiedererinnerung an das vorgeburtliche Dasein. Das ist ganz wichtig. Das ist so eh nur ganz, ganz dünn und wenig im Vergleich. Aber immerhin, also wenn wir davon sprechen, dass ein neues Helldenken kommen soll, ein neues platonisches Denken kommen soll, dann ist das ein Anfang dieses Wiedererinnerns ans Geistige. Aber aber dann gebrauchen wir nicht die Gedächtniskräfte, die in unserem Ätherleib sitzen, sondern fangen wir an, in der äußeren ätherischen Welt zu lesen. Ganz leicht. Und wenn das weitergeht, dann erinnern wir uns immer weiter an das vorgeburtliche Dasein, bis wir irgendwann mal merken, aha, hoppla, aber da geht es wieder ins Irdische hinunter. Aber das ist jetzt ein früheres Erdenleben, das, von dem ich etwas erlebe. Wobei das also am Anfang meistens nicht so systematisch geht, dass man jetzt also lückenlos diesen ganzen Weg durchschreitet, sondern tauchen einzelne Splitter mal auf und einzelne Bilder auf. Und da muss man noch sehr vorsichtig sein. Also dann nur nicht zu viel dann spekulieren, ich war im früheren Leben dieses oder jenes. Weil es tauchen sehr bald einzelne Bilder dann einmal auf. Und man weiß dann schon, dass, ja, das hat mit dem Leben nichts zu tun. Es ist aber auch kein reines Fantasieprodukt, was ich habe, aber es ist irgendeine Szene, die mich in einem früheren Leben tief beeindruckt hat. Sowas tritt dann als erstes auf. Das ist meistens ein, zwei Bilder, die da sind. Man hat aber überhaupt noch keinen Zusammenhang genau. Man weiß nicht, in welche Zeit das genau fällt, an welchem Platz der Erde das war. Also das sind so einzelne Splitter, aber langsam, wenn die Entwicklung weitergeht, wird das dichter und kontinuierlicher, bis man dann einmal anfangen kann zu beurteilen, was wirklich dahinter steckt. Aber mit aller Vorsicht, das ist...
Hat das einen Zweck? Muss das, soll das so sein? Oder ist das ein Irrweg?
Dass man den Einblick in frühe Inkarnationen bekommt. Nein, es ist an sich kein Irrweg. Es ist kein Irrweg, es wird kommen und es muss eigentlich kommen, dass wir... Es ist einer der Aspekte, wenn wir einmal so weit sein wollen, diese Verkörperungen im Irdischen zu überwinden. Nicht, dass jetzt die Verkörperung im Irdischen an sich was Schlechtes wäre, aber wir sind eben berufen, zu etwas höherem Geistigen aufzusteigen. Dann geht das nur, dass wir langsam einen Überblick über alle unsere irdischen Inkarnationen bekommen, einen ganz bewussten Überblick. Und ein Aspekt dessen, fähig zu sein, in ein rein geistiges Dasein für immer überzutreten, bedeutet, ich kann eigentlich alle Erdenleben, die ich jemals gehabt habe, bewusst und klar überschauen. Etwas, was jetzt nur der uns führende Engel kann. Und der für uns jetzt diese Aufgabe übernimmt. Und es wird aber sehr bedeutend auch für die Entwicklung dieses Engelwesens sein, dass wir einmal diese Aufgabe selber übernehmen können. Und dann steigen wir sozusagen zumindest in dieser Funktion auf seine Stufe auf, aber er wird frei für höhere Aufgaben. Also das heißt, auch die Entwicklung dieses Engels, der uns zugeordnet ist, hängt zum Teil von uns ab. Also... Ich meine, er hilft uns natürlich noch Möglichkeit, dass wir diesen Weg finden und gibt uns immer wieder Anreize dazu, aber letztlich hängt seine Entwicklung auch damit zusammen, was wir tun hier, wie wir diesen weiteren Weg gehen. Also dieses Bewusstsein für die vergangenen Erdenleben wird kommen und wird wichtig sein. Und es wird vor allem wichtig sein, dass man dann versteht, was diese Bilder bedeuten. Denn kommen wird es auf jeden Fall. Und die Gefahr ist, auf die Rudolf Steiner öfter hinweist, ist, dass die Menschen eben nicht wissen werden, was sie damit anfangen sollen. Mit diesen einzelnen Bildern, die kommen, die nämlich dann sehr regelmäßig wiederkommen. Wenn es so normale Träume oder irgend sowas sind, das vergeht. Aber wenn diese Bilder auftauchen, zuerst einmal in den Träumen regelmäßiger wiederkommen, in ähnlicher Form, wenn sie dann sogar im Wachbewusstsein irgendwo immer wieder auftauchen und man nicht weiß, wo kommt das her, wieso ist immer wieder dieses Bild da, ich habe das in dem Leben nie erlebt, womit hängt das zusammen, dann wird es die Menschen eine ziemliche geistige Verwirrung bringen, wenn sie nicht das richtig einschätzen können, was das bedeutet. Und man wird das dann natürlich vielfach von außen so als Geisteskrankheit oder irgend so diagnostizieren und wird versuchen, das dann irgendwie also zu bekämpfen und gerade das Geistige dadurch wieder auszutreiben oder auszurotten. Also es wird wichtig sein, dass man das richtig einschätzt. Also das ist nichts Schlechtes, dass das kommt, die Erinnerungen für ihr Erdenleben. Man muss also nur eben mit aller Vorsicht herangehen, sich Zeit lassen, Das muss ja nicht in dem Leben sein, dass das kommt. Das kann im nächsten oder übernächsten sein. Das wird das Bewusstsein uns erwerben. Im nächsten wird es wahrscheinlich schon kommen. Einfach, es hängt nämlich auch damit zusammen, dass wir jetzt viel, viel bewusster dieses Leben hier leben. Und je bewusster wir dieses äußere Leben auch leben, desto leichter kommen dann die Bilder hervor. Desto leichter können wir sie mit dem Ich ergreifen. Weil alles, also wo wir mit dem Ich wirklich bewusst dabei waren, das steht uns so nahe, dass also sehr bald dann das auftauchen wird. Also in der nächsten Inkarnation wird das für viele Menschen schon einfach der Fall sein, dass viele Bilder aus dem früheren Leben auftauchen. Das wird einmal was ganz Selbstverständliches werden. Und genau das wird das langsam sein, dass wir eben uns dadurch die Fähigkeit erwerben, in einer rein geistigen Welt zu leben. Wir werden nämlich erleben, einerseits eben dieses Erdenleben, in dem wir gerade drinstehen. Wir werden die Erinnerung haben an die vergangenen Erdenleben und an das geistige Dasein dazwischen. Und wir werden eigentlich sozusagen zwischen diesen Welten mit unserem Bewusstsein langsam hin und her gehen lernen. Und beides gleichzeitig miteinander haben. Und so lang, bis wir dann irgendwann einmal loslassen können vom Irdischen und uns ganz frei in der geistigen Welt, in der nächsten geistigen Sphäre sozusagen bewegen zu können. Dazu ist natürlich noch einiges an Entwicklung notwendig. Wir werden uns das nächste Mal mit dem Ostervortrag beschäftigen und vielleicht dazu auch noch ein paar kleine Anregungen von Dante mit hineinnehmen, weil auch gerade zu diesem Thema einiges zu sagen hat. Und Sie wissen ja, das Ganze beginnt eigentlich mit dem Karfreitagsgeschehen. Da hat er eigentlich sein Erweckungserlebnis, so schildert er das. Und es hängt also mit dem Ostererlebnis ganz stark zusammen, diese ganzen Schilderungen, die in der göttlichen Komödie drinnen sind. Aber das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Danke.